Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene. Heute spreche ich mit Jakob Astabatian. Er ist Co-Founder und CEO von Synthflow AI. Hallo Jakob.
Hallo Thorsten.
So, danke, dass wir die Ehre haben, mit dir zu sprechen. Du bist ein absoluter Technik-Freak und Technik-Experte. Und zunächst einmal aber für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, was ist Synthflow ganz genau? Das letzte Mal, als wir auf der Callcenter World miteinander gesprochen haben, auf der CCW, da hattest du schon eine ganze Reihe von Mitarbeitern, viele in den USA. Und inzwischen sind es wahrscheinlich fast schon doppelt so viel oder wie, aber auf jeden Fall wächst ihr ganz ordentlich. Erzähl ein bisschen.
Ja, tatsächlich, wir sind mittlerweile 70 Leute weltweit. Also mit weltweit meine ich hauptsächlich Deutschland, USA und UK. Und wir sind tatsächlich sehr stark gewachsen. Anfang 24 waren wir, glaube ich, 6 Leute, das Gründungsteam und jetzt 70. Und das liegt daran, dass die Dinge in AI halt sehr schnell passieren. Und wenn man so ein Produkt herausbringt, das tatsächlich gut funktioniert und so eine Art Product Market Fit hat, dann muss man halt schnell nachholen und das Team skalieren, damit man auch den Kunden entsprechende Service und Qualität liefern kann. Und das haben wir jetzt. Es war nicht einfach, um ehrlich zu sagen, war auch sehr stressig. Aber das haben wir hinbekommen, relativ kurze Zeit.
Okay, das heißt also, eure Kunden scheinen mit euren Produkten ganz zufrieden zu sein. Und vielleicht erklärst du erst einmal, was das Produkt ist und wer die Kunden sind.
Synthflow AI ist eine KI-Plattform, die es den Unternehmen erlaubt, hauptsächlich B2B, KI-Voice-AI-Agenten, so KI-Stimm-Telefon-Agenten zu erstellen. Sehr leicht, sehr schnell und sehr kostengünstig. Und diese dann im Alltag halt zu setzen, um hauptsächlich Kundenservice-Prozesse, Kundenservice-Arbeit zu automatisieren. Ein konkretes Beispiel ist zum Beispiel, wenn ein Zahnarztbüro für Terminierung einfach immer Angestellte an der Rezeption hat und Angestellte sind ja auch da für, keine Ahnung, 4 bis 6 Stunden pro Tag. Und der Vorteil von KI-Agenten ist das, dass es diese mühsame Arbeit und relativ triviale Arbeit, um mal einmal kurz, sagen wir, 30 bis 60 Sekunden mit dem Kunden zu sprechen, Verfügbarkeiten zu klären und dann den Termin in den Kalender zu schieben, das halt ziemlich gut mittlerweile machen kann und halt 24/7. Das heißt, selbst wenn jemand am Samstag oder Sonntag anruft, du kannst es trotzdem halt einen Termin bekommen für Montag, obwohl halt am Sonntag Menschen nicht arbeiten. Und das ist so die Idee. Und mittlerweile, ich habe jetzt ein Beispiel für Zahnarztbüro gebracht, aber das gilt auch für viele verschiedene Bereiche und mittlerweile auch für unternehmensinterne Prozesse. Zum Beispiel in der Produktion oder in der Industrie gibt es ja auch viele Instanzen, wo Menschen halt miteinander schnell kommunizieren müssen bzw. koordinieren müssen. Und da kommt halt KI zum Einsatz. Noch ein Punkt dazu, was wichtig ist, ist, die Grenzen von KI zu verstehen, das heißt zu verstehen, was kann KI eigentlich richtig gut machen und wofür ist KI halt nicht, sag ich mal so, gedacht. Also KI kann halt repetitive, langweilige und relativ simple Aufgaben wiederkehrend und ziemlich zuverlässig halt machen, automatisieren, zum Beispiel Terminierung, sehr einfache Fragen beantworten, Sachen zu klären und dann an eine entsprechende Person weiterzuleiten. Das sind so die meisten Use Cases, die wir jetzt gerade sehen. Aber KI ist halt nicht dafür, zum Beispiel emotionale Gespräche zu führen oder irgendwas zu verhandeln oder halt Beziehungen aufzubauen. Halt, dafür ist das nicht gedacht.
Gut, aber Terminvereinbarung ist natürlich ein super Thema, ein wahnsinnig wichtiges Thema. Und wenn du jetzt sagst Zahnarzt, das ist ein konkretes Beispiel, aber dann redest du von dem Zahnarztportal. Das heißt, ich bin der Betreiber einer Zahnarztportal-Software. Also ich kenne das zum Beispiel von der Yameda. Die betreiben ein Portal Und auf diesem Portal, ich weiß es nicht, ob Sie es schon haben oder ob Sie es gerade dabei sind, das auszurollen, aber da gibt es eine Möglichkeit, dann über KI einen Termin zu vereinbaren. Davon redest du, von sowas?
Nicht nur Yameda, sondern auch direkt die Zahnarztbüros. Die werden ja auch direkt angerufen. Oft jemand geht auf Google und sagt so, Zahnarzt Berlin zum Beispiel schreibe ich hier und dann kriege ich halt 3, 4 Optionen aufgelistet in Google und mit Telefonnummer und dann rufe ich halt an und normalerweise wird halt so ein Mensch reingehen für Terminierung. Natürlich kann man auch über Yameda und Doktorlieb buchen, aber falls in diesem Fall, das ist halt nur ein Beispiel, ne, Zahnarzt. Und wenn man direkt anruft, da kommt es auch zum Einsatz. Es kann sowohl auf der Plattform Yameda sein, als auch direkt beim Zahnarzt.
Nur, dass wir uns jetzt richtig verstanden, weil verstehen, weil du hast gesagt B2B, also ihr seid B2B-Anbieter, ja. Sind eure Kunden die Zahnärzte selbst, also jeder einzelne publige Zahnarzt, oder sind das die Betreiber großer Plattformen oder große Unternehmen?
Sowohl als auch. Also wir haben zwei Gruppen von Kunden beziehungsweise zwei Arten von Zinflow. Oder zwei Angebote halt von Zinflow-Seite. Einmal nennen wir das so Self-Serve. Das ist, wir haben so eine offene Plattform. Man kann einfach auf...
Für den Zahnarzt.
Genau. Man kann auf zinflow.ai gehen, sich anmelden, schnell in 2 Minuten und am Anfang komplett kostenfrei halt einen Agenten erstellen. Und dann natürlich muss man halt für Minuten bezahlen und dann eine Telefonnummer direkt da kaufen. Und okay. Anfangen halt KI zu nutzen.
Und das ist kleinere Unternehmen. Das ist interessant für 5 bis 10 Millionen kleinere deutsche Unternehmen, die eben sowas in Zukunft dann anbieten werden. Und ich gehe davon aus, dass sie es anbieten werden. Aber das ist ja so ähnlich, als wenn ich in den 90ern meine Homepage selber machen will. Also eigentlich will ich mich darum ja gar nicht kümmern, sondern habe irgendeinen Anbieter, der mir ein KI-System, ein FAQ-System, eine komplette Terminverwaltung oder irgendwas anbietet. Und deswegen meine Frage, wer ist die zweite Zielgruppe, die ihr dann auch mit Service anbietet?
Zweite Zielgruppe, da sind so unsere Enterprise-Kunden und wir arbeiten hauptsächlich mit großen BPOs, die sogenannten Business Process Outsourcing Unternehmen, aber auch mit Kontaktcentern. Also große, sowohl in Europa als auch gibt's ja auch viele so Offshore-Kontaktcenter-Unternehmen. Mit denen arbeiten wir auch zusammen. Wir arbeiten auch mit größeren Unternehmen, die halt so auch In-House-Kontaktcenter haben, sogenannte. Und mit denen arbeiten wir auch zusammen. Das ist ein ganz anderes Geschäft und ist ein ganz anderer quasi so ein anderes Business Model, das wir jetzt haben. Dafür haben so Sales-Leute, dafür haben wir Implementierungsspezialisten und wir arbeiten mit größeren Unternehmen, mit Serviceangeboten und so weiter. Im Self-Serve-Bereich, im ersteren Bereich, du hast vollkommen recht, dass es halt viele Unternehmen sagen, hey, so wie die Webseite damals. Der einzige Unterschied ist halt, eine Webseite damals zu bauen, war richtig schwer, weil da musste man HTML
programmieren. Ja klar, natürlich, ja klar.
Jetzt geht das einfach. Das kannst du mal mit Cloud Code einfach in 10 Minuten so eine Webseite vibe-coden. Dennoch Agenten zu erstellen ist viel, viel einfacher, weil das ja einfach nur klick, klick, klick. Und, aber dennoch, ich sehe beides. Manchmal sagt so ein KMU-Betreiber sagt, hey, haben wir nicht in-house, macht keinen Sinn, müssen arbeiten mit einer Agentur. Aber manchmal sagen die auch, haben so einen Praktikanten, weil das kann auch ein Praktikant erstellen, theoretisch. Sagt, ey, kannst du dich einfach da reinfuchsen und mal so einen Agenten bauen? Und das ist jetzt auch kein Rocket Science, was wir jetzt hier automatisieren, das ist so eine Kundenterminierung. Und da kriegen wir vielleicht 50 Calls pro Tag maximal. Das ist jetzt alles überschaubar, sag ich mal so.
Okay. So, das heißt, ihr seid für BPOs und für Contact Center relevant. Das heißt, die Aussteller der CCW sind quasi eure Kunden. Sehe ich das richtig?
Die Unternehmen, die halt
Weil das sind ja Dienstleister, also diese Contact Center sind ja Dienstleister, die wiederum als ihre Messe die CCW haben. Das heißt, da kommen Kunden hin und sagen, ja, für unser Contact Center, da haben wir die und die Fragen und so weiter und arbeiten mit denen zusammen. Und diese Contact Center sind aber, ich sag mal ganz offen unter uns, so richtig überzeugt hat mich die Messe nicht, weil ich das Gefühl hatte, die sind noch nicht wirklich im 21. Jahrhundert angekommen und im KI-Zeitalter angekommen. Das heißt, die brauchen wiederum Dienstleister wie dich, weil sie selbst da gar nichts am...
Genau, komplett richtig. Und viele Contact-Center, die auch da sind, auch vom letzten Jahr, als ich da war, wir haben jetzt, glaube ich, mit 2 oder 3 mittlerweile eine Partnerschaft. Wir nennen die Kunden... Partner, je nachdem, weil viele Kontaktcenter, die sind halt riesig und die wissen halt, dass diese Technologie kommt beziehungsweise da ist und die wissen halt, man muss irgendwas machen. Man muss halt teilweise KI anbieten, teilweise Human-Led Kontaktcenter sozusagen. Und das Problem ist, diese Kontaktcenter können halt sowas nicht bauen. Nicht, weil das so technisch gerade so ein Demo zu bauen schwierig ist, weil das ist, um sowas für Millionen beziehungsweise Hunderte von Millionen von Kubiten zu können, braucht man auch so eine richtige Infrastruktur dahinter. Also wir haben zum Beispiel unsere Telefoniesysteme gebaut. Wir haben Securities und Compliances. Wir haben jetzt vor 2 Wochen unser ISO-Compliance bekannt gegeben und so weiter und so weiter. Also es ist halt, man muss das halt auch auf Scale, sag ich mal, betreiben zu können. Und deswegen kommen halt viele Kontaktcenter und sagen, können wir bitte Partnerschaft.
Okay, ja, das verstehe ich. Aber unsere Zielgruppe sind nur leider nicht die Kontaktcenter. Wir sind die Marketingbörse. Das heißt, unsere Zielgruppe sind aber zum Beispiel der Handel. So, und im Handel ist ja durchaus so, dass ein großer Versandhändler definitiv ein Contact-Center beauftragt, vielleicht auch ein eigenes Contact-Center hat, aber wahrscheinlich machen das auch wieder Dienstleister. Und jetzt melde ich mich mal als potenzieller Händler bei dir, das heißt also als beispielsweise einer, der zur Otto-Gruppe gehört, aber auch irgendein anderer, und sage, okay, was sind jetzt die besonderen Leistungen, die du mir anbieten kannst, damit ich sämtliche Voice-Schnittstellen, aber auch, und das ist jetzt meine konkrete Frage, aber auch meinen Chatbot auf der Website über dich machen kann. Also geht ihr so weit, dass ihr sagt, es ist eigentlich egal, ob wir das über Voice machen oder ob wir das über Chatbot machen.
Ja, eine sehr gute Frage. Wir sind tatsächlich jetzt Omnichannel, so wie man das sagt. Das heißt, wir kombinieren Text auf der Website, also Chatbot, KI halt am Telefon, WhatsApp, aber auch andere Social Media Kanäle, und SMS. Also wir kombinieren diese 4 Kanäle zusammen. Und das Interessanteste ist halt, das sind keine unabhängige Kanäle, sondern die teilen ein gemeinsames Gedächtnis, ein Memory sozusagen. Das heißt, wenn jemand mit einem Chatbot unterhaltet und sagt, warte mal, das geht jetzt nicht weiter, bitte ruf mich mal an, dann ruft halt KI an und spricht halt mit dir, wohlwissend, was jetzt gerade besprochen wurde im Chat. Und KI kann dann auflegen und nach 2 Tagen nochmal eine SMS schicken und basierend darauf, was vor 2 Tagen sowohl am Telefon als auch im Chat besprochen wurde. Ich glaube, das ist so ein Superpower gerade, was
absolut, wir absolut, ja klar,
zusammengefasst haben. Und du hast vollkommen recht, egal ob Vertrieb oder Marketing, alle Konzerne arbeiten mit Contact-Centern. Wenige haben auch Inhouse, aber die meisten arbeiten halt mit Contact-Center. Das heißt, so oder so kommt unsere Technologie halt zu den Unternehmen. Ob man jetzt das direkt macht oder über ein Contact-Center, das müssen die halt selber in-house entscheiden.
Ja, jetzt die nächste Komponente ist natürlich das Wissen, das dahinter steckt. Das heißt also der Aufbau und der Betrieb der Wissensdatenbank. Da gibt es vorhandene Infrastrukturen, gehe ich von aus, in Unternehmen. Und an die dockt ihr dann irgendwie an. Gibt es da Schnittstellen? Ist das ein Problem? Ist das aufwendig? Oder wie geht ihr daran?
Ja, es ist auch eine sehr wichtige Frage. Und es gibt zwei Arten von Knowledge Bases, so wie ich denke. Also einmal gibt es so, ich habe so ein PDF, ich habe so ein Knowledge Base oder so eine Webseite und die kann man mit einem Agenten verknüpfen. Das heißt, der Agent geht und du kannst auch so ein, zum Beispiel entscheiden, wie oft der KI-Agent halt diese Webseite schaut, sich anschaut und
So eine
alle.
FAQ-Seite beispielsweise, wo ich alles, was ich habe,
Beispielsweise.
reingeschrieben habe. Ja, gut.
Beispielsweise, und du kannst auch KI sagen, bitte alle 6 Stunden nochmal das machen, um alle Aktualisierungen, beziehungsweise, also ich kann jetzt zum Beispiel theoretisch auch Bild.de jetzt oder irgendeine so eine Zeitung verknüpfen und sagen, jeden Morgen bitte einmal nochmal durchlesen, damit du up to date bist und dir Fragen beantworten kannst. Das ist so eine Art von Knowledge Base. Und es gibt so In-house Knowledge Base. Das ist so etwas, das sehr oft, was wir mit unseren Enterprise-Kunden machen. Man sagt, ich habe In-house Materialien. Erstmal, das muss alles, so Datenschutz, Data Sovereignty, das muss alles in EU gehostet sein. Man muss alle Compliances durchlaufen lassen. Und gerade wenn wir zum Beispiel mit Financial Institutions arbeiten, da kommen noch paar Sicherheitsmaßnahmen da drauf. Und das alles nochmal unternehmensinternes Wissen zusammen zu verknüpfen, das machen wir auch. Das geht aber so über API. Und KI kann darauf zugreifen, sowohl jetzt während des Gespräches als auch nach dem Gespräch. Zum Beispiel, wenn KI jetzt im Call sagt, okay, vielen Dank, ich schaue es mir nochmal nach und schicke ich so ein E-Mail als nächster Schritt. Und dann geht und liest KI und schickt so eine E-Mail. Also gerade ich sehe so viele Permutationen, so Kombinationen, wie KI die Probleme lösen kann. Es ist fast wie so ein Science Fiction, was gerade alles möglich ist.
Absolut, sehe ich genauso, ja, genau. So, jetzt gehen wir mal von aus, ich habe eine Datenbank. Nee, warte mal, du wolltest noch eine zweite Art von Wissensdatenbank
Ja.
nennen.
Das war genau dieses Enterprise, unternehmensinterne Knowledge Base. Zum Beispiel, man hat ja SAP oder man hat
Okay.
so ein Salesforce und darauf zuzugreifen. Ja, und die
Ja,
erste Art
genau.
ist so eine Website, alles was da draußen ist und
Ja,
nicht
ja, ja.
das Internet.
Jetzt würde ich ganz gerne dir auch wieder Zugriff geben, Schreibzugriff geben. Das heißt, wir führen ein Gespräch über dein System. Da gibt es eine Gesprächszusammenfassung. Wenn ich ein B2B-Unternehmen bin, im B2C muss ich natürlich aufpassen, was darf ich da überhaupt aufnehmen und so weiter. Aber auf jeden Fall entsteht Metawissen. Es entsteht Metawissen und mit diesem Wissen kann ich wiederum die KI anfüttern und kann dann die nächste Kundenanfrage besser beantworten, weil ich aus der letzten Kundenanfrage gelernt habe. Ist das mit bei euch drin?
Ja, also technisch ja. Also das nennt sich Self-Improving Agents. Das heißt, man kann, also KI lernt halt mit jedem Gespräch. Das gesagt, hier ist so Vorsicht geboten, gerade für Enterprise-Kunden. Und das ist genau halt unter anderem, wofür wir stehen, wofür unsere Kunden uns zahlen, dass wir halt hier Compliance und Security garantieren. In manchen Industrien darf man das nicht machen. Zum Beispiel, wir
Ja,
sind
klar.
HIPAA-compliant und im Healthcare in USA zum Beispiel,
Nein, überhaupt
man
keine
darf.
Frage, natürlich,
Genau.
selbstverständlich. Ja, klar, das ist keine Frage.
Ja. Und technisch ist möglich, in vielen Bereichen wird das eingesetzt, dennoch in manchen Bereichen muss man halt bestimmte Regeln folgen.
Jetzt gehen wir mal davon aus, von einem ganz konkreten Use Case, und du sagst mir mal, was davon realistisch ist und was davon nicht realistisch ist. Der Grund dafür ist, dass du gerade genannt hast Bild.de, ja. Und da habe ich gedacht, das ist ja ganz schlau, denn wir sind gerade dabei, sämtliche Inhalte auf der Marketingbörse. Auf der Marketingbörse gibt es jeden Tag 10 neue News, einem KI-System zur Verfügung zu stellen, um daraus einen personalisierten Newsletter zu erstellen, weil wir nämlich wissen, was am meisten angeklickt wird und was nicht. Und du kriegst einen personalisierten Newsletter. Das Projekt läuft gerade, das Projekt wird wahrscheinlich schon in den nächsten Monaten erste Ergebnisse zeigen. Und jetzt stelle ich mir gerade Folgendes vor, nämlich eine Schnittstelle zu euch. Das heißt also, ihr lest diese Inhalte ein, das ist nicht allzu viel, ihr lest diese Inhalte ein und jetzt gibt es, wenn ich auf meinem Mobiltelefon den Newsletter abonniert habe, dann gibt es nicht nur einen Klick zu Spotify, wo ich mir es anhören kann und zu Apple, sondern es gibt ein Mikrofonsymbol und das seid ihr. Das heißt also, ich kann mit meine News telefonieren. Und jetzt meine konkrete Frage. Kannst du das mit dem LLM verknüpfen, so dass ich sagen kann, zu dieser News hätte ich ganz gerne noch Hintergrundinformationen. Was ist denn? Also die News lautet beispielsweise, SynthFlow hat eine Wissensdatenbank und kann jetzt das und das. So. Und jetzt sage ich, oh, das klingt aber sehr interessant. Jetzt drücke ich auf den Mikrofonknopf und sage, was ist denn SynthFlow und was, erzähl mir mal mehr über diese Meldung, kann über diese Meldung hinaus dann mit dem System kommunizieren. Ist sowas technisch möglich?
Ja, das ist möglich und ich würde sagen, gar nicht so schwer zu bauen. Oh, man kann, also im Prinzip, man muss halt entscheiden, was für ein Interface wir da dem Endkunden anbieten. Es kann ein Chat sein, es kann auch so ein...
Nee, muss Voice sein, weil das ist eure Kernkompetenz. Eure Kernkompetenz ist Voice und ich würde es gar nicht so kompliziert machen, sondern einfach nur, und das gibt's auch nur in dem Newsletter, der an die Handys geht, also in der Mobile-Version. Und in der Mobile-Version ist ein Button oben drin und das ist ein Mikrofonsymbol. Danach gehört das Ganze euch, das heißt, ihr zieht euch die Daten, macht das alles und könnt das machen. Jetzt pass auf, was du sagst, wenn du ja sagst, denn aus dem letzten Podcast, der war vor genau anderthalb Stunden, ist ein konkretes Projekt entstanden und von daher musst du schauen. Also ich würde mich sehr freuen. Ich schicke dir eine E-Mail mit ein paar Details zu all diesen Dingen und ich würde mich sehr freuen, wenn wir ein solches Projekt hinstellen könnten, denn dann hättest du wiederum 20.000 Marketingleiter in der Leitung, die eventuell das ausprobieren und sagen, wie geil ist das denn? Und da kann man dann gerne sagen, dass das von euch gesponsert ist. Aber mich würde es persönlich auch interessieren, weil das wiederum würde bedeuten, dass ihr plötzlich völlig neue Zielgruppen schließt. Ich denke auch an B2B-Unternehmen mit Detailfragen, gerade diese Anbindung meiner Knowledge Base mit eurem System und eine bequeme Schnittstelle halte ich für eine extrem wichtige Sache. Und die Voice-Schnittstelle, muss ich dir ganz ehrlich sagen, halte ich für eine Schnittstelle, die ihre goldene Zukunft vor sich hat.
Ja, absolut. Nochmal zu bestätigen, ja, das ist möglich, das können wir gerne machen.
Genau. Und damit kommen wir eben zu diesem Punkt, und das wissen die meisten Unternehmen noch nicht, dass nämlich die Serviceabteilung, die ja aus Marketing-Sicht immer so ein bisschen, ja, wir haben ja auch noch einen Service, ja, das ist interessant, da kriegt man auch Insights, aber das Ganze zu strukturieren, diese ganzen Insights, die aus Gesprächen entstehen, die zu strukturieren und die an das Marketing zurückzuliefern, damit die endlich mal wissen, wer ist eigentlich der Kunde.
Ja, das ist alles, ich würde sagen, relativ, also technisch gesehen relativ trivial. Es gibt viele Details, ja, also man muss halt klären, aber sonst, also das Konzept ist möglich.
Und da würde ich sagen, fangen wir dann mit der Marketingbörse an und versuchen dann die ersten Unternehmen zu finden, die sagen, wir wollen damit dabei sein. Wir haben unsere große CFKI-Konferenz am 10. März. Und da gucke ich auch mal, wer die Interessanten, also welche, für welche Unternehmen das interessant sein könnte. Ja. Mediamarkt ist dabei. Natürlich habe ich zu den technischen Geräten Fragen. Und natürlich sind die normalen Telefonagenten relativ schnell überfordert, gerade bei diesem Thema, ja. Und natürlich könnte man da in der Kombination eines LLM mit der eigenen Codatenbank, Wissensdatenbank natürlich durchaus etwas auf die Beine stellen.
Ja, das ist, also da zum Beispiel bei Mediamarkt ein perfektes Beispiel, das ist überhaupt nicht komplex für KI. Solange das Wissen verknüpft ist, es kann ja 100.000 verschiedene Gerätenamen, Modelle und so weiter verstehen und zurückspielen. Also ganz im Gegenteil, würde ich sagen, je technischer, desto besser KI. kann das halt sowas angehen.
Herr Hakob, es ist wirklich eigentlich schade, dass unser Gespräch vor einem Jahr so, dass da nichts danach kam. Denn damals habe ich schon gesagt, und da hattet ihr deutlich weniger mit, aber da, ich glaube, ein Zehntel nur. Ja. Und damals habe ich gesagt, das ist genial, was ihr macht. Und ich wünsche euch noch ganz viele neue Kunden und dass das möglichst viele Menschen erfahren. Das heißt, inzwischen haben das wohl einige Menschen erfahren und ihr seid kräftig am Wachsen. Das ist prima, aber man kann ja nicht, es gibt ja noch ganz viel Stellen, die wir dann noch haben und ganz viele Unternehmen. Und darum geht es mir bei dieser CFKI-Konferenz. Ganz viele Unternehmen, die nicht wissen, wie möglicherweise relativ greifbar eine Lösung von Problemen ist, die vorher gar nicht greifbar waren und gar nicht lösbar waren. Also da bewegt sich im Moment sehr, sehr viel.
Ja, und ich glaube gerade so in Deutschland und Europa, die Technologie ist halt reif, aber die Amerikaner waren so ein bisschen schneller, sage ich mal, so diese Technologie zu implementieren. Und für europäische Unternehmen, es ist gerade auch eine strategische und wichtige Entscheidung, wie wir das machen. Vielleicht, und weil es gibt ja so Data Sovereignty Themen, es gibt Datenschutz, es gibt auch Sprache, ne? Ich meine, die viele Modelle von amerikanischen Anbietern sind halt darauf trainiert, auf Englisch optimiert, ja. Und ich glaube, es gibt mittlerweile sehr gute deutsche Unternehmen generell im KI-Bereich, das halt auch sehr gutes Angebot haben. Und das ist echt, denke ich, die Zeit, dass auch jetzt diese Technologie jetzt ankommt.
Zum Abschluss noch zwei konkrete Fragen. Nämlich das eine ist Intent Detection im Kundenservice, das heißt also potenzielle Kundenwünsche aufdecken. Bietet ihr dann Schnittstellen zu anderen Systemen oder würdet ihr das auch selbst mit anbieten?
Also jetzt, wir haben so Integration, wir haben viele Integrationen, die schon gebaut sind und wir sind Partner, zum Beispiel jetzt Salesforce oder HubSpot, alle so gängige, sage ich mal so Software. Wir haben jetzt Integration. Dennoch, es gibt sehr oft, wir sehen das bei unseren Kunden, die halt so Systeme beziehungsweise so ein Tech-Stack haben, das relativ alt ist, beziehungsweise kein so API hat. Und da haben wir auch eine Lösung. Wir bauen halt so ein Middleware, nennt man das quasi. Ja, genau. So ein Zwischending, dass wir halt quasi mit so einem API da die Integration herstellen. Ja, genau. Und oft, ja, also wir sagen, also ich finde das ehrlich gesagt nicht gut, wenn Unternehmen wie wir zu den Kunden gehen und sagen, hey, ihr müsst jetzt alles, was wir bis jetzt genutzt habt, einfach wegwerfen und nur uns nutzen. Sondern wir haben gesagt, ey, wenn wir jetzt irgendwas nutzen, dann gibt es einen Grund dafür. Und wir sind eigentlich neue Technologie. Wir müssen halt einen Weg finden, uns in diesem Ökosystem zu integrieren. Und das ist unser Ansatz.
Wie sieht's aus mit dem Bereich, und das ist dann meine letzte Frage, Sentiment-Analyse während des Gesprächs? Das ist ja ganz wichtig, dass ich so ein bisschen auch ein Gespür habe. Arbeitet ihr da auch mit Externen zusammen oder ist das mit bei euch auch mit drin?
Das ist mit bei uns. Wir haben verschiedene Features dafür entwickelt. Also es gibt zum Beispiel so ein LLM Judge heißt das. Also man kann auch die Gespräche nachher durch eine LLM evaluieren und sagen, wurde das Ziel erreicht. Für manche Gespräche ist das sehr einfach, weil wenn KI zum Beispiel Termine buchen muss, das ist die Aufgabe, Termine zu buchen, dann kann man ja auch einfach messen und sagen, von 100 Calls wurden halt 80 terminiert und 20 Mal gescheitert. Und das kann man halt sehr gut messen. Anderen Sachen wie CSAT, so Customer Satisfaction Score, das ist noch etwas qualitativer. Und wir sehen, unsere Kunden haben verschiedene Ansätze. Einmal nutzen die halt uns, unsere Technologie, unsere Features, zum Beispiel LLM Judge, oder wir haben auch so Synthetic Data, so Simulationen gebaut, dass man jetzt erstmal das in so einem Sandbox, in so einem sicheren Environment, sage ich mal so, einfach mit synthetischen Daten die Performance von KI-Agenten testen kann, sage ich mal so, bevor man überhaupt da damit live geht und mit Menschen spricht. Es gibt viele Wege und manchmal machen auch unsere Kunden einfach Tests. Die nehmen so Stichproben von den Calls, sagen wir so 10, und hören einfach zu, wie diese Calls gelaufen sind und erstellen daraus einen CSAT-Score. Aber wir hoffen, das alles noch 100% automatisieren zu können.
Jakob, gibt's noch etwas, was du loswerden möchtest, was eure Skills angeht? Ich merke, mit jeder Frage von mir kommen wieder ganz viele weitere Informationen. Also ist schon toll, was ihr da alles macht und womit ihr schon inzwischen Erfahrungen gesammelt habt. Das heißt, im konkreten Kundenprojekten auch schon Erfahrungen gesammelt habt. Gibt's weitere Dinge, die dir noch?
Ja, also was für uns wichtig ist, ist, wir haben ja quasi mit USA angefangen und der Grund dafür war halt, dass die Modelle halt im Englischen sehr gut funktioniert haben und jetzt für uns ist auch Deutsch, wir sind ja headquartered in Berlin sozusagen, wir sind ein deutsches Unternehmen.
Und das hatte ich ganz vergessen zu sagen, ja genau. Man denkt ja oft, also bei euch denkt man dann oft, aha, okay, das ist USA, nein, das ist es nicht, das ist Berlin.
Und das ist auch wichtig zu erwähnen, weil gerade wenn man so Unternehmen sieht, die einfach weltweit richtig gut unterwegs sind, dann denkt man automatisch, okay, das wäre jetzt in den USA, aber jetzt kommen so viele Champions halt aus Deutschland und das ist halt wichtig, zumindest zu wissen, Unternehmen sind. Und für uns ist gerade der deutsche Markt sehr wichtig und wir nehmen das sehr ernst und dieses Jahr wollen wir stark hier expandieren und ich glaube, der Vorteil, den wir haben für den deutschen Markt, ist, dass wir von hier sind und alles, was für deutsche Kunden wichtig sind, sehr gut verstehen. Von Compliances, Datenschutz bis hin zu Data Sovereignty und aber auch Preise, alles. Und das wollte ich noch mitgeben, dass wir das jetzt dieses Jahr und jetzt kommt auch die deutsche Webseite bald. Also wir nehmen das alles sehr ernst.
Jakob, ich bedanke mich herzlich für das Gespräch. Sehr viele Anregungen für mich und ich denke auch sehr, sehr viele Anregungen für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Danke dir.
Vielen Dank, Thorsten.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.